Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 120. Episode unseres Podcasts. Viele Expeditionsgäste vermissen ihre MS Hanseatic und erinnern sich gerne zurück an die letzte Expedition durchs Eis mit diesem tollen Schiff, was ja ein wahrer Klassiker ist. Wir haben gute Nachrichten. Die alte MS Hanseatic kehrt zurück und ich freue mich, dass wir heute Dagmar Bühning von Nordic Expeditions und Dr. Michael Wenger vom Polar Journal im Interview dabei haben. Und die beiden stehen mir Rede und Antwort zu ganz tollen, fantastischen Neuigkeiten. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, Christina.
Mögt ihr euch ganz kurz vorstellen, weil heute ist ja Premiere, ihr wart beide noch nicht mit im Podcast leider und heute ist das erste Mal, aber bestimmt nicht das letzte Mal, sodass die Hörer einfach mal wissen, wer ist Dagmar Bühning und wer ist eigentlich Dr. Michael Wenger? Dagmar, magst du anfangen?
Ja, hallo Christina, hallo Michael erstmal. Danke erstmal Christina, dass ich die Möglichkeit habe, etwas über die alte Hanseatic bzw. die neue Heritage Adventurer und natürlich Nordic Expedition zu erzählen. Und vorher ein bisschen zu meiner Person. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Touristik und davon seit inzwischen 25 Jahren in der Expeditionskreuzfahrtbranche, weil schon ganz früh hat mich eigentlich die Leidenschaft gepackt für ja, außergewöhnliche Routen und ganz besondere Ziele. Und hat mich auch eigentlich nie losgelassen. Ich habe bei verschiedenen Reedereien und Reiseveranstaltern gearbeitet, im Vertrieb wie auch im Produktmanagement. Und das halt unter anderem auch bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten damals. Und da habe ich dann auch die Hanseatic und die Bremen betreut. Daher ist mir also die alte ehemalige Hanse, wie wir sie immer liebevoll genannt haben, immer noch ganz gut vertraut.
Definitiv, ja. Und was machst du jetzt?
Genau, jetzt haben wir, da die Hanseatic ja nach ihrem Verkauf von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten nicht ganz so viel Glück gehabt hat, hat sie mit Nordic Hamburg einen neuen Besitzer gefunden, der sich liebevoll und sorgfältig um sie kümmert, sie komplett modernisiert hat, technisch auf den neuesten Stand gebracht hat. Aber können wir vielleicht auch später noch drauf zurückkommen, nach Neuseeland verchartert hat. Aber wir haben gesagt, die ehemalige Hanseatic, jetzt Heritage Adventurer, hat halt bestimmt ganz, ganz viele Freunde hier in Deutschland. Und deswegen haben wir die Chance genutzt, unter dem Dach von Nordic Hamburg einen eigenen Veranstalter zu gründen, Nordic Expedition, um im Prinzip diese Reisen wieder dem deutschen Markt zugänglich zu machen.
Trommelwirbel, das ist wirklich eine sensationelle Neuigkeit, denn die Hanseatic ist, wie du schon eben gesagt hast, natürlich ein Schiff, was ganz, ganz viele Liebhaber hat. Ich habe es eingangs schon gesagt, immer wieder in Gesprächen höre ich von meinen Gästen, ach, wenn die Hanseatic doch noch da wäre. Und jetzt, gute Nachrichten, kommt sie zurück auf den deutschen Markt. Genau. Danke dir für den kurzen Einstieg, bevor wir dann so weitergehen und drauf eingehen. Michael, magst du auch ganz kurz erzählen, was du so Spannendes machst? Das ist ja auch viel Spannung dabei.
Ja, hallo zusammen. Erstmal herzlichen Dank dafür, hier dem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich bin eigentlich von Hause aus Meeresbiologe. Ich habe mich in der Vergangenheit mit Fischen beschäftigt. Und bin ein bisschen in die polare Kreuzfahrtenwelt hineingerutscht, beziehungsweise dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil mich ein ehemaliger Professor mal auf eine Reise geschickt hatte, weil er gedacht hat, es wäre eine Möglichkeit für mich, hier meinen Horizont zu erweitern. Und also bin ich jetzt seit 2005 eigentlich mehr oder weniger regelmäßig als Reiseleiter, als Expeditionsguide, teilweise auch wissenschaftlich angehaucht in den polaren Regionen unterwegs gewesen. Das heißt, von der Arktis bis zur Antarktis habe ich eigentlich alle polaren Regionen bereisen dürfen. Es fehlen nur noch ein paar kleine, sehr exotische Bereiche. Und bin natürlich im Laufe dieser Zeit dann mehrfach auch der Hanseatik begegnet. Nicht drauf gewesen, weil sie größer war, als was wir für meinen damaligen Arbeitgeber genutzt hatten. Habe es aber halt immer wieder gesehen, habe auch von den Leuten mitgekriegt, wie die, wie sie begeistert sind von dem Schiff, was das Schiff alles machen kann, was ja auch wirklich teilweise Firsts waren, also halt wirklich als Erster dort, als Erster da, als Erstes beispielsweise südlichste Bereich mal befahren, also der südlichste Bereich eines Passagierschiffs und so weiter. Bin auch dann mit Heritage, dieser neuseeländischen Gesellschaft, die jetzt das Schiff gechartert hat, zusammen gefahren, habe für die gearbeitet und werde jetzt dann auch glücklicherweise jetzt endlich dann auf die ehemalige Hanseatic kommen und jetzt unter dem Namen Heritage Adventurer auf dem Schiff Fahrten begleiten bzw. als Guide dort arbeiten. Was ich jetzt gerade mache, ist, ich leite Polar Journal. Wir sind eine Plattform für Informationen und Nachrichten aus polaren Regionen über polare Angelegenheiten. Und wir sind ein reines Online-Unternehmen. Wir haben also keine gedruckte Version. Es gibt Leute, die kennen meinen früheren Arbeitgeber, der noch eine gedruckte Version gehabt habe. Da wir aber weltweit tätig sind, wird es etwas schwierig, hier weltweit auch Dinge auszuliefern. Deswegen machen wir alles online.
Auch der Umwelt zuliebe ist es ja auch gut, wenn es online stattfindet.
Richtig, genau.
Genau. Und ich glaube, Dagmar, wir können beide behaupten, wir sind große Fans von Polar Journal, oder?
Natürlich, wir lesen das regelmäßig und hören und lesen dort vor allen Dingen natürlich immer wirklich sehr interessante Artikel rund um die Polarregion, die uns natürlich faszinieren, ne? Klar.
Und man kann, egal wie versiert man selber ist, man kann ja immer noch viel dazu lernen. Also ganz großes Kompliment auch an dich, Michael. Ist immer wieder spannend, eure Beiträge zu lesen. Und manchmal denkt man, oh, habe ich noch gar nicht gewusst, habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, spannend. Also kann ich allen nur empfehlen.
Dankeschön.
Ja, das ist natürlich so, dass die MS oder dass die Adventurer ja dementsprechend unterwegs ist und dann auch in spannende Regionen fährt. Michael, welche Region wirst du denn begleiten?
Ganz klar sind natürlich die Polarregionen, also jetzt in dem Fall die Antarktis. Ab Januar 23, wenn das Schiff dann tatsächlich von Neuseeland aus ins Rossmeer hineinfährt und dabei noch all diese ganzen subantarktischen Inseln da mitnimmt, die dazwischen liegen. Also da ist nicht eine leere Wasserfläche, wo man einfach nur durchfährt, sondern da gibt es unglaublich spannende, wunderschöne Inseln, die touristisch kaum erschlossen sind. Also da kommt kaum einer hin, außer man ist Wissenschaftler. Und Heritage Expeditions darf dahin fahren, kriegt da die Genehmigung dazu, natürlich als, weil das neuseeländische Inseln sind und als neuseeländisches Unternehmen das dann auch machen darf. Mit dazu gehört dann aber auch noch die australische Macquarie-Insel. Das heißt, man macht noch einen kleinen Abstecher nach Australien. Auch ein absolutes Juwel, ein Highlight, ganz klar auf der Reise. Viele Leute kennen vielleicht Südgeorgien, wenn sie in der Antarktis gewesen sind, auf der anderen Seite. Macquarie ist ähnlich und trotzdem anders. Also man sieht ganz andere Dinge andere Tierarten und man erlebt australische Gastfreundschaft statt die britische. Ja, und dann geht es eben ins Rossmeer hinein, wo eigentlich auch kaum jemand hinfährt, also weil es halt A, abgelegen ist, B, sehr häufig noch mit sehr viel Packeis versehen ist.
Bevor wir weiter in unsere Hauptthematik ins Rossmeer eindringen,
genau.
Ganz kurz nochmal für alle, die vielleicht auch ein bisschen interessiert sind ans Warmwasser. Es geht auch nach Indonesien, oder?
Richtig, genau. Also das Schiff fährt nicht nur in polaren Regionen, sondern macht es auch warm. Und da habe ich eine der Reise in den Wärmeregionen. Und eine Reise geht nach Indonesien, Raja Ampat. Und die werde ich begleiten, 2 Wochen Meeresbiologie und eines der wunderschönsten Korallengebiete, oder intakten Korallengebiete, was man eigentlich sagen muss, das es heute noch gibt.
Das wäre nämlich meine Frage, ist es denn wirklich noch intakt? Weil also, wenn wir jetzt an Korallen denken, aufgrund der Erwärmung des Wassers, ist der Wassertemperatur, ist es ja so, dass viele Korallen eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, wirklich intakt sind und spektakulär. Man sieht ja eigentlich nur noch grau, ne? Nicht bunt.
Das ist richtig. Viele Korallenriffe sind unter Druck, aber das gehört tatsächlich noch zu den besterhaltensten Gebieten, Korallenriffe, eine unglaublich große Vielfalt. Ich könnte jetzt hier eine Stunde nur darüber sprechen, über eine Fischgruppe da.
Ja,
aber nein, das werden wir natürlich nicht tun. Und das Schiff fährt also dahin und geht danach von dort dann weiter Richtung Melanesien, Salomonen, Vanuatu, bevor es dann in Richtung Neuseeland runterfährt. Das sind dann auch nochmal 2 Wochen, die wirklich eine komplett andere Welt zeigen, kulturell, tiertechnisch, klimatisch, schön warm, glasklares Wasser. Und ich freue mich wie Schnitzel auf die Reise.
Und Michael, irgendwo kann man doch da auch mit Walhaien schwimmen, oder? Was ja nicht
an das wollte ich nachher noch so reinhören. Aber genau, also auf der Reise in Indonesien, Raja Ampat, das ist gibt's eine Region, die ist bei Walhaien unglaublich beliebt, weil dort gibt es genügend Futter für die Tiere, sodass sie eigentlich gleichzeitig mit den Fischern, die dort ihre Fische herausholen, halt Fische rausholen. Und das werden wir hoffentlich dann auch beobachten können. Auf der Reise wird vieles mit Zodiacs gemacht, aber eben Schlauchbooten, aber auch man kann viel schnorcheln. Das heißt, man kann direkt mit den Tieren im Wasser drin sein. Und ich kriege schon kleine Tränen in den Augen, wenn ich daran nur schon denke. Für diejenigen, die natürlich nicht unbedingt den Kopf unter das Wasser halten wollen, ich werde viele Fotoaufnahmen machen. Dann können wir das an Bord auch anschauen und besprechen. Wir machen viele Landausflüge auf die verschiedenen Inseln, werden uns dort auf der einen Seite natürlich der Natur widmen. Das ist Heritage's Kernkompetenz, Pflanzen und Tiere an Land, aber eben auch die Kultur der dortigen Bevölkerung erleben. Und zwar nicht auf eine, die klassisch touristische Art und Weise, sondern viele dieser Inseln sind so abgelegen, dass da halt tatsächlich Heritage seit Jahren eigentlich die einzigen sind, die da hinkommen. Das heißt, die haben eine echte Verbindung mit den Leuten da. Die Leute zeigen ihre Kultur einfach nur für uns, weil die machen das normalerweise nicht so. Und das ist eine andere Form von Kulturtourismus, also halt wirklich näher an den Leuten dran, authentischer.
Das klingt wunderbar und ganz auch nach einem typischen, richtig gutem Expeditionsprogramm, wie wir es von der alten Hanse kennen. Widmen wir uns doch jetzt mal dem Eis. Also Rossmeer, wenn Dagmar und ich das hören, das zergeht ja auf der Zunge, ne? Also das ist ja...
Genau, wenn man die Antarktis von der Halbinsel aus kennt, dann muss das Rossmeer die Steigerung an Eis sein.
Ja, das stimmt, das ist sehr schön formuliert. Erzählt doch mal, oder Michael, Dagmar, erzählt doch einfach mal, warum ist diese Reise ins Rossmeer so anders, als Dagmar hat es eben schon angedeutet, eine Expeditionsreise zur antarktischen Halbinsel, wo ja die meisten erstmal hinfahren, das erste Mal.
Also
Michael, willst du starten?
Ja, also das Rossmeer ist tatsächlich halt zum einen mal der abgelegenste Teil. Das, was die antarktische Halbinsel sozusagen, der an einem zivilisierten Kontinent wie Südamerika der nächstgelegene Teil ist, ist das Rossmeer sozusagen der entfernteste Teil. Also noch weiter weg geht gar nicht. Und das Rossmeer ist entsprechend von Touristen eigentlich noch so gut wie unberührt. Ein paar wenige Schiffe sind in den letzten Jahren dorthin gefahren. Und Heritage sind tatsächlich die einzigen, die dort halt regelmäßig hinfahren. Das Rossmeer selbst, abgesehen von der Tatsache, dass dort unglaublich die großen Eisberge, sehr viel auch immer sehr viel Packeis zu sehen ist, bietet eine nochmals andere Tierwelt. Kaiserpinguine sind häufiger zu sehen als an der Antarktischen Halbinsel, weil, wie gesagt, man ist halt schon sehr, sehr nahe am antarktischen Kontinent, am antarktischen Festeis, wo die Tiere normalerweise brüten. Und im Januar sitzen dann die da auf dem Packeis drauf. Und das kann man die Kaiserpinguine viel mehr erleben als an der antarktischen Halbinsel. Dann gibt es so Exoten wie beispielsweise die Rossrobbe, bestimmte Walarten, die nur dort vorkommen. Orcas, ein bestimmter Subtyp von Orcas und so weiter. Dann gibt es auch geografisch und historisch halt große Unterschiede, weil vom Rossmeer aus begann tatsächlich die Erforschung des antarktischen Kontinents. Da gingen Scott hin, da ging Shackleton hin, Amundsen startete von dort aus. Und diese Dinge sind alle nur dort noch zu sehen. Das erste von Menschenhand gebaute Gebäude steht immer noch da bei Cape Adare. Wurde von Borchgrevink hingestellt. Das ist noch da. Und die neuseeländische Antarctic Heritage Trust, die kümmern sich darum. Die schauen, dass diese Sachen halt tatsächlich immer noch da sind. Das ist gelebte Geschichte. Da kommt man hinein in diese Hütte, die kann man besuchen, braucht natürlich eine Genehmigung. Und dann kommt man da rein und das ist wie in einer Zeitkapsel. Da sind tatsächlich noch Lebensmittel von Anfang des 20. Jahrhunderts stehen noch da. Schokolade, wir dürfen sie nicht essen, ganz klar.
Wollen wir auch nicht mehr.
Ich glaube, das meiste ist englische Schokolade, sollte man sowieso nicht essen. Das schmerzt mich als Schweizer schon sehr. Aber diese ganzen Dinge, die sind noch da. Das sieht aus, als wären die Leute einfach nur mal kurz weg. Und es ist unglaublich. Also das ist, man kommt da rein und man fühlt sich gleich tatsächlich in den Fußstapfen von Shackleton oder von Scott oder von Borchgrevink. Und das ist etwas, was man an der Antarktischen Halbinsel in der Form nicht erlebt. Dort hat man zwar Stationen und so weiter, aber das ist nicht dasselbe. Das hier ist wirklich der Ursprung. Genau, das ist hier tatsächlich der Ursprung der antarktischen Explorationsgeschichte. Geografisch gesehen gibt es den südlichsten aktiven Vulkan, Mount Erebus, der halt sozusagen, sobald man da näher rankommt, thront der über allem. Den sieht man eigentlich fast immer. Irgendwo kommt er auf dem Bild drauf. Und wenn man Glück hat, sieht man sogar die Spitze, wenn mal keine Wolken da sind. Das Ross-Eismeerschelf, das größte Eisschelf der Welt, das immer noch, das da wie eine riesige Mauer thront. Dann gibt es noch verschiedene Antarktisstationen, die man teilweise besuchen kann. Beispielsweise die italienische Station, wo es wahrscheinlich den besten Kaffee in der gesamten Antarktis gibt.
Ach, das klingt fantastisch und ich glaube, jetzt haben alle so ein bisschen den Eindruck, warum das Rossmeer vielleicht sogar noch spektakulärer ist, definitiv, als die antarktische Halbinsel. Liebe Dagmar, was erwartet denn die Gäste an Bord der alten Hanse? Jetzt der Adventurer.
Genau, richtig. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir sie Heritage Adventurer nennen können. Mhm. Sie wurde auch bereits umgetauft und es hat jetzt also quasi ihr neues Leben begonnen. Was ein Unterschied ist, ich möchte es trotzdem nochmal eben vergleichen. Früher passten ja bis zu 184 Gäste auf die alte Hanseatik und Heritage Expeditions reduziert das auf maximal 140 Gäste, was natürlich ein noch überschaubarerer Kreis an Mitreisenden ist. Einige Destinationen werden auch nur mit 100 Gästen gefahren. Also es wird so, wie Michael gesagt hat, Heritage hat den Fokus auf Natur und es wird so ein bisschen angepasst. Maximal 140 Gäste. Das ist total praktisch und auch natürlich gut für Einzelreisende, weil dadurch haben wir eine sehr, sehr gute Möglichkeit, attraktive Einzelpreise anbieten zu können. Denn die Kabinenanzahl, die Kabinen sind ja da und wir können es dann auch mit Einzelreisenden belegen. Das finde ich sehr, sehr gut, denn gerade auf den Expeditionsschiffen ist der Einzelkabinenpreis ja oft wirklich sehr, sehr hoch. Ansonsten erwartet die Gäste an Bord reines Expeditionsfeeling. Also Heritage hat den Fokus auf Expedition und das Ganze jetzt aber mit der Adventurer natürlich in einem komfortablen Rahmen. Die Kabinen sind immer noch geschmackvoll eingerichtet, wie man es kennt von früher. Die haben immer noch eine Größe um die 22 Quadratmeter. Es gibt Suiten auf Deck 6. Es gibt dann die sogenannten Superior Doppelkabinen auf Deck 5 und auf Deck 4, die alle ein Fenster haben, ein großes Fenster, ein Doppelfenster. Und wir haben dann die Kabinen unten mit den Bullaugen. Was erwartet die Gäste dazu noch? Viele großzügige Außendecks. Wir haben auch eine Observation Lounge, wo man einen tollen Rundumblick von innen haben kann. Auch aus dem Restaurant haben wir 270 Grad Blick. Alle Mahlzeiten, wie auf Kleinschiffen üblich, in einer Sitzung ohne feste Tischwahl, also die Kommunikation auch unter den Gästen soll natürlich gefördert werden, indem man die Mitreisenden kennenlernt und mit ihnen in den Austausch kommt. Die Gäste sind international. Die Bordsprache wird auf einigen Reisen Englisch-Deutsch sein. Vor allen Dingen auch auf den Reisen natürlich die Michael begleitet. Aber auch andere ausgewiesene Reisen werden wir so gestalten, dass wir sagen, ein Expeditionsteamsmitglied ist deutschsprachig und dann werden die Durchsagen und die Tagesprogramme und auch die begleiteten Landgänge deutsch sein. Alle anderen sind englischsprachig. Ich glaube aber, dass die neue Generation auch von Expeditionsreisenden Englisch durchaus sprechen und verstehen kann. Hinzu ist es natürlich alles wirklich sehr visuell. Das erwartet die Gäste an Bord. 14 Zodiacs haben wir. Das heißt, selbst wenn wir ausgebucht sind mit 140 Gästen, können wir alle Gäste gleichzeitig in die Zodiacs verfrachten, in Anführungszeichen. Alle können gleichzeitig unterwegs sein. Keine Gruppeneinteilung ist notwendig. Also pures Expeditionserlebnis.
Fantastisch. Wenn wir einen Ausblick in die Zukunft werfen, also geopolitisch vielleicht gerade nicht ganz so einfach, das aktuell einzuschätzen, welche Ziele wollt ihr zukünftig auch anlaufen?
Genau, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Heritage Expeditions durchaus auf Russisch-Fernost fokussiert war, da sicherlich einer der Spezialisten auch für ist. Aus bekannten Gründen ist dort umgedacht worden und wir haben sehr, sehr interessante Japan-Expeditionen im Programm. Vielleicht hat man das nicht überwiegend im Kopf, dass man Japan natürlich auch perfekt mit einem Schiff bereisen kann. Aber die geografische Lage von Japan lässt es perfekt zu, das Land von den Küsten aus zu erkunden. Und natürlich dann mit Expeditionscharakter nochmal auch die Perspektive von See aus zu verändern. Wir haben die von Michael angesprochenen Pazifikreisen, wo man sicherlich Inseln anläuft, die man vorher noch nie gehört hat und wo man mit einer Kultur in Kontakt kommt, von der man nicht wusste, dass es sie gibt, also Indonesien, Melanesien. Wir haben die subantarktischen Inseln sehr, sehr intensiv im Programm, besonders für Vogelkundler, Ornithologen interessant. Rossmeer, natürlich Nonplusultra einer Antarktisreise, kann man nicht anders sagen. Und wir haben, das ist jetzt seit gestern tatsächlich offiziell, wir werden auch zwei Kimberley-Expeditionen anbieten. Also die Nordwestküste Australiens, die eigentlich vom Landwege kaum zugänglich ist. Und auf die freue ich mich natürlich auch ganz besonders.
Damit nimmst du mir so meine letzte Frage ein bisschen vorweg, liebe Dagmar. Ich wollte euch nämlich abschließend einmal fragen, beginnen wir da auch mit dir, Dagmar, worauf freust du dich am meisten, wenn du an den neuen Start von MS Adventurer denkst?
Ich freue mich total, dass eben dieses bekannte Schiff zurückkommt, weil ich glaube, es passt perfekt im Moment in den Expeditionskreuzfahrtenmarkt. Wir haben wahnsinnig viele Neubauten im Markt, die meiner Meinung nach relativ austauschbar sind. Ich darf es so sagen, sicherlich gibt es natürlich Feinheiten und die Vertreter der anderen Reedereien werden da anderer Meinung sein. Aber ich freue mich über diese Rückkehr dieser Grand Dame der Expedition, die einfach jetzt wieder die Routen fahren kann, für die sie auch geschaffen worden ist. Sie ist klein, sie ist gemütlich, sie ist wendig, sie hat die höchste Eisklasse im Passagierbereich und bietet einfach besondere Expeditionserlebnisse.
Ja, ich habe schon ein bisschen Gänsehaut. Also ja, man ist direkt wieder da und danke dir, liebe Dagmar. Michael, worauf freust du dich denn am meisten, außer die Walhaie?
nicht nur die Walhaie, die Rifffische, vor allem die Doktorfische und die Drückerfische dort. Oh mein Gott. Na, aber jetzt ja, zurück. Also worauf freue ich mich am meisten? Mal zum einen natürlich, dass es mit der Adventurer die Möglichkeit gibt, die Leute sozusagen halt wirklich in diesem Expeditionsstil in diese Gebiete zu bringen. Und zwar in einer Art und Weise, die für viele Leute bis anhin vielleicht, die es attraktiv macht für viele Leute. Weil häufig habe ich gehört, ja, diese Expeditionsreisen, dann schaukelt man da irgendwo auf dem Meer rum, das Essen ist nicht gut, die Unterbringung ist, sagen wir mal, so, ja, Durchschnitt für die im Preis-Leistungs-Verhältnis. Stimmt natürlich alles nicht. Also ich habe, wie gesagt, in diesen vergangenen 17 Jahren, seit ich das Ganze mache, hat sich das sehr stark verändert. Es sind neue Schiffe gekommen, und damit hat sich auch der Expeditionscharakter etwas verändert. Und für mich ist es aber halt wirklich wichtig, dass die Leute tatsächlich ein Gebiet richtig erkunden, also halt wirklich draußen sind. Es ist nett, wenn man Karaoke-Abende und keine Ahnung, ja, Sing-alongs hat an Bord abends und bei einer Exkursion nach 2 Stunden zurückgehen muss, weil Sushi an Bord serviert wird. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich denke, dass eine Expeditionsreise eigentlich stattfindet. Es ist eine andere Form von Reisen, die vielleicht ein anderes Publikum auch so ansprechen soll. Aber für Expeditionsreisende gibt es jetzt tatsächlich halt diese Möglichkeit, mit der Adventurer auf der einen Seite diesen richtigen Expeditionsziel durchzuführen, auch mit einem wirklich mit ausgewiesenen Experten, einem entsprechenden Vortragsprogramm, um Wissen zu erhalten, um Dinge zu lernen über diese Gebiete, die man da jetzt bereist. Und das ist das, worauf ich mich freue, den Leuten halt tatsächlich auch diese Gebiete wirklich näher zu bringen. Nicht nur über einen Bildschirm, sondern halt mit direkt halt drin, dass die Leute das sehen, dass sie es erleben, dass sie es fühlen, manchmal auch vielleicht riechen. aber dass sie es halt wirklich eine Verbindung zu diesen Gebieten kriegen, weil so kriegt man die Leute dann wirklich auch dazu, sich darüber Gedanken zu machen. Auch wenn die Leute dann zu Hause sind, sich die Fotos anschauen, dann kommen diese Geräusche, dann kommen diese Gerüche, diese Gefühle wieder mit hoch. Das kriegt man mit einem Bildschirm niemals hin. Das funktioniert in der Form halt nicht. Das ist das eine, worauf ich mich freue. Und das andere, diese neuen Gebiete, die mit der Adventurer jetzt angelaufen werden können und bei denen ich dabei sein darf, ganz klar. Ich kann nicht nur polare Gebiete und die Unterwasserwelt den Leuten näher bringen, sondern ich kann sie auch in wärmere Gebiete, die Unterwasserwelt. Vielleicht kriege ich sie Leute dazu, da auch zu schnorcheln. Ist im Rossmeer nicht unbedingt so ein vielleicht
empfehlenswert, ne?
Empfehlenswert, genau. Aber in dem Fall hier bei der Indonesien beziehungsweise der Melanesien-Reise ist es ja also ein absolutes Highlight.
Perfekt, ihr beiden. Ich danke euch für den ganz, ganz tollen Einblick in die fantastische Neuigkeit, dass wir eine Grand Dame wieder zurück im Markt haben. Liebe Dagmar, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da bestehen die meisten Gäste zu Recht drauf. Wenn wir in Deutschland eine Expeditionsreise buchen, dann buchen wir am liebsten das in Form einer Pauschalreise mit abgesicherten Zahlungen und Sicherungsschein. Funktioniert das bei euch?
Ja, das funktioniert. Wir sind als Nordic Expedition ein vollwertiger Reiseveranstalter. Wir können den in Deutschland wichtigen Sicherungsschein ausgeben. Das heißt natürlich, dass alle Kundengelder, die bei uns landen, abgesichert sind. Und wir können die An- und Abreisepakete entweder ganz individuell schnüren oder nur auf diese Reise zugeschnitten. Also das klappt über Nordic Expedition und kann natürlich alles über dich und Eisexpedition auch gebucht werden.
Vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz wichtige Info, die für die Gäste ja auch immer entscheidend ist. Wir haben ein Unternehmen, das in Hamburg sitzt, genauso wie Eisexpedition, und wir werden eine fantastische Zusammenarbeit haben. Danke euch für die Zeit, für die Information. Danke an die Hörer, dass sie dabei gewesen sind, und freue mich auf vielleicht noch weitere Folgen mit euch. Ganz lieben Dank und lieben Dank an die Hörer.
Danke, herzlichen Dank. Danke, Christina. Danke, Dagmar.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.